erstmal herzlichen Dank für die Einladung, herzlichen Dank für die netten Worte zur Begrüßung. Sie haben das Wort einflussreich verwendet, das würde ich selber natürlich niemals so denken oder auch schon gar nicht sagen. Ich glaube auch nicht, dass man wirklich einflussreich sein kann an der Stelle. Es sind am Ende doch immer wieder politische Überlegungen, ein Handelsdenken, sage ich mal, eine Zusage gegen eine andere, die erklären, wie bestimmte Entscheidungen zustande gekommen sind. Und das, was wir als Ökonomen in solchen Beratungsgruppen vorschlagen, lässt sich aus Gründen, die wir nicht immer nachvollziehen können, aber offenbar so einfach nicht umsetzen. Was ich Ihnen heute erzählen werde, ist meine Interpretation der Krise. Wo kommt die Krise ursächlich her? Was ist die wichtigste Einsicht aus der Krise, sagen wir es mal so? Und was bedeutet das, wenn wir das politisch umsetzen wollen? Wie weit ist das gelungen? Und wie weit sind wir eben noch an einer Stelle, wo wesentliche Problemfelder erst gelöst werden müssen? Natürlich wäre der Vortrag langweilig und ich würde völlig an der Realität vorbeisprechen, wenn alles gelöst wäre und wir wären sozusagen auf trockenem Gelände. Aber ich werde versuchen, jedenfalls nach meiner Interpretation, den Hauptpunkt zu entwickeln, an dem eine schnelle Umsetzung der sehr schönen Änderungen, die wir im rechtlichen Raum, im regulatorischen Raum in den letzten Jahren gesehen haben, scheitern wird. Ja, ich behaupte also, das, was wir jetzt neu geschaffen haben in den letzten Jahren, wird so nicht angewendet werden. Und es gibt gute Gründe dafür, über die will ich am Ende reden. Da ziele ich sozusagen, darauf ziele ich ab. Ich habe an meinem Vortrag einen Untertitel gegeben und der Untertitel zielt schon in die Richtung, wo ich mein Hauptargument entwickeln werde. Der Untertitel lautet über die Schwierigkeiten einer Reprivatisierung von Bankrisiken. Und damit ist gemeint, dass wir in der Krise etwas erlebt haben, was wir uns in so einer ordnungspolitisch privat organisierten Umgebung wie unsere hier in Deutschland etwa und Europa gar nicht gedacht hätten, nämlich dass in einem großen Maße die Risiken, die Banken eingegangen sind, ich würde fast sagen, wie selbstverständlich vom Staat übernommen worden sind. Und zwar flächendeckend, nicht nur in Deutschland, in vielen Ländern. Und diese Sozialisierung der Risiken bei gleichzeitig Privatisierung der Gewinne ist natürlich etwas, was unserem ordnungspolitischen Denken absolut zuwiderläuft. Das darf so nicht sein, das darf so nicht bleiben. Und deswegen das Wort Reprivatisierung der Risiken, eigentlich Reprivatisierung der Verluste, müsste man hier sagen. Aber das ist nicht passiert und ich fürchte auch, so schnell wird es nicht passieren. Und davon handelt mein Vortrag. Ich habe mich noch mal kurz an die Reihe, den Reihentitel hier angehängt. Am Gelde hängt doch alles, so heißt dieser Titel natürlich aus Frankfurt kommt, denke ich natürlich an Faust, der natürlich nicht genau so formuliert, sondern da heißt es, nach Golde drängt, am Golde hängt doch alles. Ach, wir Armen, so ist das der letzte Vers aus dem Abendszene, des Faust 1 und das sagt Margarete. Da wird nicht wirklich die Krise angesprochen, sondern eigentlich die Vermögensbildung. Deswegen ist hier auch nicht vom Golde die Rede heute, sondern vom Gelde. Und wenn ich auf das Thema Geld jetzt eingehe und mir anschaue, wo sind wir? Ich habe mal geschrieben, die dritte Runde der Finanzkrise, um so ein bisschen das Thema historisch einzuordnen. Ich meine natürlich die laufende Finanzkrise, drei Runden. Die erste Krise hatte zu tun mit Verbriefung. Und da hatten wir alle noch die Idee, auch wir akademischen Beobachter und alle, die das kommentiert haben, das ist ein Sturm im Wasserglas. Ich habe das selber auch gesagt damals. Also da haben wir eine riesige Aufregung in der Bankenszene, aber das Problem bleibt im Grunde ein Problem einiger Banken, die sich im Verbriefungsmarkt erheblich vergaloppiert haben. Warum sie sich vergaloppiert haben und so weiter, wäre einen eigenen Vortrag wert. Aber das ist eine Krise in sich, die etwas mit der Idee des Risikotransfers, des Transferierens von Risiken, von Bankbilanzen an Investoren zu tun hat. Aus dieser Krise ist aber überraschend im Herbst 2008 eine Krise vieler, wenn nicht sogar aller großer Banken gleichzeitig geworden. Ich habe das hier mal als globale Interbankenkrise bezeichnet, weil es sich im Grunde um eine Krise eines speziellen Marktes handelt, den wir Interbankenmarkt, Zwischenbankenmarkt nennen. Denn der ist von einem Tag auf den anderen zum Erliegen gekommen. Und das ist leider nicht wie in früheren Zeiten ein relativ bescheidener Markt, sondern es ist bei weitem der größte Teil des globalen Kapitalmarktes heute. Der Bankenmarkt, der Markt zwischen Banken ist ein riesiger Markt geworden. Und wenn der von einem Tag auf den anderen verschwindet, dann sind die Banken nicht mehr zu retten. Kann man ganz pauschal sagen. Und das ist sozusagen dieser große Schaden, der damals eingetreten ist und der dazu geführt hat, dass die Steuerzahler sozusagen rund um den Globus, kann man nicht ganz sagen, denn in Asien haben wir so etwas nicht erlebt, aber in Westeuropa und USA eingesprungen ist. Und die letzte Runde, die im Grunde mit diesem Einsprung zu tun hat, und da sind wir jetzt, sind die Krisen der Staaten selber. Die Rettungsmaßnahmen finanziert haben, haben auch nicht unbegrenzte Möglichkeiten. Und dieses Thema Krise der Staatsfinanzen ist also die dritte und womöglicherweise auch die letzte Runde dieser Krise, wo wir alle den Atem im Moment anhalten, ob das gut geht und ob man hier noch gerade die Kurve bekommt. Nun, oben heißt es, am Gelde hängt alles. Ich würde sagen, nach dieser Verschuldungskrise würden wir sagen, am Kredit hängt alles. Denn all diese drei Ebenen, die ich hier angesprochen habe, die ja eine historische Abfolge sind, die handeln vom Kredit, von der Kreditbeziehung, nicht von der Geldbeziehung an sich. Und wenn Sie den Begriff Kredit auseinandernehmen, dann kommen Sie natürlich auf das Thema, Kredit hat was mit Vertrauen zu tun, mit Glauben zu tun, wie wir natürlich alle wissen. Und worin besteht dieser Glauben? Nun, ich gebe Geld hin in der sicheren oder in der Erwartung, dass ich es zurückerhalte. Das ist Kredit geben. Ist ja nicht eine Schenkung, sondern ist eine Gabe mit der Erwartung, der festen Erwartung der Rückzahlung. Also kein Kredit ohne Rückzahlungsverpflichtung. Und das Problem, was wir heute haben, wenn wir sagen, Kreditmärkte schwanken oder brechen zusammen, ist das, dass diese Rückzahlungsverpflichtung nicht glaubwürdig ist oder nicht glaubwürdig gemacht werden kann. Und ich denke, das ist überhaupt der Schlüssel zum Begriff des Kredits, damit auch zum Geld, um eine Brücke zu der obersten Zeile herzustellen. Ich möchte das als Leitthema des heutigen Vortrags so stehen lassen. Das Leitthema lautet glaubwürdige Haftung oder glaubwürdige Rückzahlungsverpflichtung ist das Problem, das wir im Moment nicht in den Griff bekommen. Ja, und ich wiederhole mich natürlich ein bisschen, aber ich möchte diese Mantra gewissermaßen durch den Vortrag tragen. Ich glaube, dass wir hier verstehen müssen, warum Rückzahlungsverpflichtung heute nicht mehr glaubwürdig ist. Nicht in unserem Bereich von Haushalt zu Haushalt, aber im Bereich, wo große Banken involviert sind. Und das ist der Überblick über das, was ich Ihnen erzählen möchte. Ich möchte als erstes erläutern, warum Bankausfallrisiken, das heißt die Risiken, die Banken tatsächlich darstellen, an Märkten systematisch unterschätzt worden sind. Die Risiken waren schon lange sehr viel höher, als wir sie am Markt erkannt haben. Das war kein Wahrnehmungsfehler, sondern ganz systematisch. Und ich will Ihnen erzählen, woher das kommt und Ihnen auch Beispiele geben, an denen Sie direkt erkennen können, ablesen können aus den Marktpreisen, dass hier der Preis, den wir beobachten, falsch ist. Das ist für jemanden wie mich, der sozusagen Finanzwirtschaft an der Universität lehrt, eine bittere Erkenntnis, denn wir waren und sind uns eigentlich immer heute noch, wir sind immer noch überzeugt, dass die Märkte, freie Kapitalmärkte, sehr leistungsfähig sind, um gute Preise zu produzieren. Aber hier habe ich jetzt ein Beispiel, wo die Preissetzung ganz systematisch das Risiko unterschätzt. Und warum das so ist, ist das der zweite große Punkt, den ich hier habe. Es geht um das Thema systemisches Risiko. Ich will Ihnen kurz erläutern, was das ist. Das ist eine neue, wenn man so will, Risikokategorie, von der wir zwar theoretisch schon immer wussten, dass es sie gibt, dass es das Risiko gibt, aber gesehen hat es sozusagen noch niemand. Und plötzlich ist es im großen Stil aufgetreten und wir müssen davon ausgehen, dass uns dieses Risiko nicht mehr verlassen wird. Es hat etwas zu tun mit moderner Finanztechnik, die wir nicht einfach wieder, den Geist kriegen wir nicht zurück in die Flasche gewissermaßen. Und deshalb müssen wir lernen, mit systemischen Risiken zu leben. Und dieser zweite große Punkt, den ich dann behandeln will, der überschrieben ist, wie kann ich die Marktdisziplin wiederherstellen, handelt genau davon, was kann ich tun, um die Leistungsfähigkeit der Märkte wieder so zu steigern, dass wir den Preisen, die wir dort sehen, vertrauen können und dass Haftungszusagen oder Rückzahlungszusagen auch tatsächlich honoriert werden. Und dazu habe ich zwei Unterpunkte. das Thema der Machbarkeit und das Thema der Glaubwürdigkeit, die ich dann separat behandeln werde. Die Antwort auf das Problem, was ich Ihnen gleich schildere, die von der Politik gekommen ist, ist das Restrukturierungsgesetz, das im Januar dieses Jahres in Kraft getreten ist und das versucht, genau sozusagen auf den Kern des Problems zu zielen. Von daher meiner Meinung nach ein sehr gutes Gesetz, von der Art her ein sehr gelungenes Gesetz, weil es wirklich an der Ursache dieses Krisenproblems, was ich Ihnen gleich schildere, ansetzt. Ich werde Ihnen aber auch zeigen, dass das eine offene Flanke hat, dieses Gesetz. Und diese offene Flanke ist außerordentlich schwer einzufangen. Und wegen dieser offenen Flanke ist es bisher wirkungslos geblieben. Ja, und wird auch auf absehbare Zeit leider, jedenfalls ist das meine Vermutung, wirkungslos bleiben. Gut, ich möchte jetzt mit dem ersten Teil anfangen. Warum Kapitalmärkte Bankausfallrisiken unterschätzen? Ja, was ist sozusagen der Grund dafür? Und fangen wir an mit, woher wissen wir eigentlich, was die Risiken sind, die wir an Märkten beobachten? Und wir als normale Marktteilnehmer haben eigentlich zwei große Informationsquellen. Das eine sind die Ratings, die die Ratingagenturen veröffentlichen. Das andere sind die Preise. Die Preise selber signalisieren ja auch, ob etwas riskant ist oder nicht, indem die sogenannte Zinsspanne, die Marge hochgeht oder runtergeht, signalisiert sie mehr oder weniger Risiko. Nun, wir haben im letzten Jahr oder Ende vorletzten Jahres den Beginn der griechischen Finanzkrise erlebt. Bis kurz vor Ausbruch der Krise haben die Ratings überhaupt nicht angezeigt, dass hier ein besonderes Risiko sich aufbaut. Und deshalb war die erste Reaktion einer Öffentlichkeit, da haben die Ratingagenturen aber versagt. Sie hätten uns warnen müssen, das haben sie nicht getan. Und was ich Ihnen hier jetzt nicht vorlese, aber was Sie da lesen können, ist also hier unser Außenminister zu der Zeit, der gesagt hat, das ist ja ein Skandal, wir brauchen eine neue Ratingagentur, die uns sozusagen bessere Informationen liefert. Nun, ich denke, dass das eine Fehleinschätzung ist und dass die Ratingagenturen überhaupt nicht etwas Falsches mitgeteilt haben. Sie haben uns gewissermaßen die Wahrheit gesagt, aber die Wahrheit ist etwas komplizierter, als wir das damals vielleicht geahnt haben. Was die Wahrheit ist, erzähle ich Ihnen sofort. Und da ich springe ein bisschen, weil ich sehe, wie die Zeit rennt. Ich gehe gleich auf den Punkt, den ich Ihnen zeigen will. Ich möchte nämlich die zweite Informationsquelle, die wir als Marktteilnehmer nutzen können, parallel dazu vorführen und fragen, was haben denn die Märkte an Preisen, an Preisinformationen geliefert? Und ich greife mir gleich den Markt, der am besten Ausfallrisiken widerspiegeln sollte, der sogenannte CDS-Markt. Ja, das CDS steht für Credit Default Swap und das ist kurz gesagt eine Kreditversicherung. Kreditversicherungen kann man heute kaufen, so wie Sie Lebensversicherungen oder Unfallversicherungen kaufen können. Und dieser Markt ist mittlerweile gigantisch groß geworden. Weltweit überhaupt der größte Derivatemarkt, also der größte Markt im Bereich der Derivate, vom Volumen her also deutlich größer als das Sozialprodukt der westlichen Welt. Ja, ein riesen Markt. Und in diesem Markt werden eben Kreditrisiken versichert. Das ist die Idee. Und aus den Preisen, die ich dafür bezahle, kann ich sehr gut ablesen, was das erwartete Ausfallrisiko ist. Ja, so wie ich das aus einer Unfallversicherung auch genau ablesen kann. Sie können aus Ihrer Prämie im Grunde selber erfahren, was das Unfallrisiko ist, was Sie haben. Und wenn Sie ein hohes Unfallrisiko sind, aus der Sicht der Versicherung, zahlen Sie mehr. So ist das bei Kreditversicherungen ganz genauso. Also was haben denn die Kreditmärkte signalisiert an Preisinformationen? Ich gehe mal auf eine Grafik und was Sie hier unten sehen, ist nicht sehr deutlich zu sehen, aber ich hoffe, Sie ahnen, was es ist. Hier unten ist die Zeit abgetragen von Januar 2004 bis Januar 2009, also bis mitten in die Finanzkrise hinein. Und die Kurven, hier sind zwei Kurven übereinander gezeichnet. Eine ist sozusagen durchgezogen, die andere ist gepunktet. Und die durchgezogene Linie, ist die untere hier, ist die Risikoprämie, der Risikoaufschlag, der am Markt für Kreditversicherungen gezahlt wurde. Das heißt, aus dem können wir ablesen, was der Markt gemeldet hat als wahrscheinliches Ausfallrisiko. Die zweite, und zwar wird die kalkuliert durch die Preise für CDS, für Kreditversicherung, also am Markt für Kreditrisiken. Die zweite Kurve hier oben, da habe ich Aktien dran geschrieben, ist eine zweite Messzahl, die ich auch auf den Finanzmärkten beobachten kann, die auch das Ausfallrisiko misst, und zwar das Ausfallrisiko der gleichen Unternehmen. Ja, hier spreche ich zum Beispiel über die Bank of America, eine der größten amerikanischen Banken. Und da messe ich dasselbe Risiko nur auf einem anderen Marktsegment, nämlich auf dem Markt für Aktien. Und auf beiden kann ich das Konkursrisiko messen, nach einer bestimmten Technik, auf die ich nicht eingehe. Aber was Sie hier sehr deutlich sehen, ist, dass die beiden Preise lange Jahre identisch waren. Sie sehen das wie eine Linie. Aber ab Mitte 2007 sind die Preise auseinandergefallen. Und zwar sehr deutlich, und das sind sie bis Anfang 2009. Und wenn Sie die Linie fortsetzen würden, ich habe das aus einem wissenschaftlichen Aufsatz übernommen, deswegen kann ich das nur so nehmen, wie es da ist. Wenn Sie das weitermalen, ist dieser Unterschied heute noch genauso groß. Was sagt uns der Unterschied? Der Unterschied zwischen diesen beiden Maßzahlen sagt uns, dass aus der Sicht der Gläubiger, der Besitzer von Fremdkapital, von Anleihen, ist das Ausfallrisiko relativ gering. Weil das Ausfallrisiko hier unten ausgedrückt in sogenannten Hundertstel von Prozenten, sogenannten Basispunkten, ungefähr bei 2% liegt. Aus der Sicht der Aktionäre, die das gleiche Risiko bewerten wollen, die sagen aber, der Markt sagt, das Risiko liegt bei 12%, viel, viel höher. Man fragt sich, wie kann denn die gleiche Information so unterschiedlich interpretiert werden? Warum sagt der eine, ich glaube, dass ich viel Geld verlieren werde, und der andere sagt, ich werde kaum Geld verlieren, obwohl es beides mal um das Gleiche geht, nämlich den Ausfall von Vermögenspositionen. Und die Antwort ist relativ einfach. Die Antwort besteht darin, dass offenbar in den Augen der Marktteilnehmer ab Mitte 2007 die Besitzer von Fremdkapital, also von Anleihepositionen, erwartet haben, anders behandelt zu werden als die Besitzer von Eigenkapital, von Aktien. Wie kann das sein? Nun, das ist im Grunde, wenn man jetzt mal zurückblickt, genau das, was später auch passiert ist. Als die Finanzkrise kam, wurden Aktionäre im Wesentlichen um ihr Vermögen gebracht. Ja, denn die haben enorm an Wert verloren. Meistens ist das Eigenkapital komplett ausgelöscht worden und durch frisches Kapital der Staaten und so weiter ersetzt worden. Die Gläubiger haben aber nichts verloren. Es ist weltweit, sind die Gläubiger allesamt mit ganz wenigen Ausnahmen gerettet worden. Mit Staatsgeld. Und nicht die Eigentümer, sondern die Gläubiger sind gerettet worden. Und im Grunde der Preisunterschied, den wir hier sehen, für die Risikoprämie, die implizit in Aktienkursen und in diesen CDS-Preisen drin ist, spiegelt genau das wider. Das war sozusagen eine System. Ich kann jetzt eine andere Sache nehmen. Hier gucken wir uns europäische Banken an. Das ist jetzt der Durchschnitt aller großen europäischen Banken, französische, holländische, deutsche, Schweizer und so weiter. Und dann sehen wir genau dasselbe. Einen erheblichen Unterschied zwischen der Ansicht über Verlustrisiken, die die Gläubiger haben, also das sind in dem Fall immer die Besitzer von Anleihen, nicht Spareinleger, sondern von Anleihen, und was die Aktionäre sagen. Die Preise fallen auseinander, das dürften sie eigentlich nicht. Also eigentlich in einem Markt, der funktioniert, müssen die beiden Schätzungen identisch sein. Ja, und dass sie es nicht sind, ist erstens lange Zeit nicht aufgefallen und zweitens ein sehr alarmierendes Zeichen davon, dass unser Markt an einer ganz bestimmten Stelle nicht greift oder nicht das leistet, was er leisten soll. Warum tut das der Markt nicht? Die Antwort sehen Sie auf der Folie. Der CDS-Markt hat sozusagen versagt, weil er im Grunde klug genug war, vorherzusehen, wie Bankenrettungen funktionieren werden. Ja, indem ich weiß, dass bei einer Bankenrettung, stellen Sie sich vor, die Hälfte des Saales sind Anleihebesitzer, die anderen Hälfte sind Aktionäre und ich bin die Bank, wenn eine Krise kommt und ich sage, sorry, mir geht es ganz schlecht, müssen Sie bezahlen und Sie nicht. Und wenn man das vorher ausreichend wahrnimmt, wird das in den Preisen, die Ihre Anleihen im Handel erzielen und die Preisen, die Ihr Eigenkapital im Handel erzielt, sich widerspiegeln. Ja, und diese Ungleichbehandlung von Fremd- und Eigenkapital, wie wir das gesehen haben, hat sich vollständig in den Preisen widergespiegelt. Deshalb waren die Preise aus Sicht der Märkte völlig korrekt. Ja, jetzt gehen Sie einen Schritt weiter. Auch die Ratings haben das wiedererkannt. Auch die Ratingagenturen haben gesagt, wieso soll ich eine griechische Staatsanleihe abwerten, wenn doch alle europäischen Staaten Griechenland retten werden. Es wäre ja eine Fehlinformation, wenn ich diese Rettung nicht vernünftig mit berücksichtigen würde. Also nicht die Ratingagentur hat hier eine Fehlinformation betrieben, sondern das, was ihr Anlass gegeben hat, dass hier auf jeden Fall gerettet wird, das ist das Problem. Und man hat im Grunde den Boten geköpft, wenn man so will, wenn man sagt, die Ratingagenturen, ah, was haben die wieder falsch gemacht, die sollen gefälligst mal lernen, wie man richtig Daten interpretiert. Wir wissen ja, wenn die Ratingagenturen mal vorpreschen mit einer Nachricht, dann ist es auch nicht recht, dann wird man denen das auch möglicherweise verbieten. Also meine These ist, Ratingagenturen und Märkte haben komplett vernünftig gehandelt, aber wir müssen uns fragen, warum sie diese Erwartung haben konnten, die sich ja auch erfüllt hat. Ja, wir haben ja gesehen, die Bail, was wir als Bailout, also als Rettung, als letztlich als Anlegerrettung bezeichnen, das sind ja internationale Vorgehensweisen, die völlig gleich in allen Ländern stattgefunden haben und die stellen das Problem dar. Aber warum ist das so? Warum wird der Gläubiger gerettet und der Aktionär nicht? Und die Antwort ist auch hier wieder, wenn man einmal sich damit auseinandergesetzt hat, relativ einfach. Das Stichwort ist systemisches Risiko. Ich kann eine Bank, die in Schwierigkeiten ist und die groß genug ist und die stark vernetzt ist mit anderen Banken, also im Interbankenmarkt eine Rolle spielt, nicht Konkurs gehen lassen. Denn wenn ich das täte, wenn also ihre Wertverluste, die sie als Bank erlitten hat, gewissermaßen durchgereicht werden an ihre Gläubiger, und Sie wissen ja, Banken haben heutzutage nur noch sehr, sehr wenig Eigenkapital. Das ist sehr schnell aufgebraucht. Also wenn Sie so eine Bank nehmen wie die Deutsche Bank etwa, deren Eigenkapitalquote hat in Hochzeiten 2007, 2008 bei 1,5% gelegen. Ja? Und nicht etwa bei 8 oder 10%, was wir immer hören, das ist nicht richtig. Also 1,5 bis 2%, auch jetzt liegen sie etwa bei 2,5 bis 3%. Also die Eigenkapitalquoten sind in Wirklichkeit ganz klein. Und wenn also etwas Verlust auf die Aktivseite kommt, dann ist das Eigenkapital sowieso schnell ausradiert. Der wirklich substanzielle Teil ist das Fremdkapital. Und wenn man dieses Fremdkapital einen Schaden nehmen lässt, dann ist die Frage, wer ist denn der Besitzer des Fremdkapitals? Und wenn ich einen starken Interbankenmarkt habe, sind das andere Banken. Dann würde der Schaden durchgereicht auf die zweite Bank. Dann würde die Bank auch in Schwierigkeiten kommen. Und da sie selbst auch wieder im Netz der Banken drin ist, haben wir das, was wir Ansteckung nennen. Und das passiert im ganzen System. Deswegen sprechen wir von systemischen Risiken. Es gibt noch mehr Kanäle, in denen solche Schocks sich auf alle verteilen und sie alle in den Graben ziehen gewissermaßen. Und wir haben jetzt nicht Zeit, darüber zu reden. Es wäre denn, Sie fragen mich nachher. Auf jeden Fall, das ist systemisches Risiko. Und systemisches Risiko hat eine ganz besondere Eigenschaft, die wir Ökonomen immer ins Zentrum von Analysen stellen. Ich habe das hier als technischen Wort hingeschrieben, eine Externalität. Das systemische Risiko ist ein Risiko des gesamten Systems, nicht der einzelnen Bank. Also, der einzelne Banker, der versucht, ein guter Risikomanager zu sein, der sieht das Risiko gar nicht. Es ist nämlich ganz ähnlich wie Umweltverschmutzung, sage ich mal. Ja, es ist ähnlich wie Umweltverschmutzung, ein Faktor, der zwar alle betrifft, aber der Einzelne, der das verursacht, sieht das gar nicht. Er merkt gar nicht, wie er zu was beiträgt, das allen eine große Last ist. Und das ist hier ganz genauso. Indem er sich mit anderen Banken vernetzt, kreiert er ein Risiko, das bei ihm nirgendwo aufscheint. Ja, es sieht nicht in der Bilanz zu sehen, in der G&V nicht zu sehen. Es gibt kein Warnsystem dafür, gar nichts. Es ist einfach nur stillschweigend da und wächst, wenn man sich mehr vernetzt. Das ist also das große Problem, dass es dafür kein Signal gibt. Man könnte sagen, na, dafür haben wir doch Marktpreise. Aber Marktpreise, wie ich Ihnen eben am Eingang gesagt habe, sind grundsätzlich falsch im Bereich des Fremdkapitals von Banken, weil sie die Risiken, die aus systemischem Risiko folgen, nicht widerspiegeln. Denn wenn das systemische Risiko schlagend wird, werden Banken gerettet vom Staat. Also sagt der Markt, ist gar kein Risiko. Kein Ausfallrisiko, muss ich nicht bepreisen. Und dadurch, durch diese implizite, also die stillschweigende Staatsgarantie, ist das Fremdkapital der Banken grundsätzlich zu niedrig gepreist. Ja, weil diese Garantie wird sozusagen umsonst vom Staat angeboten. Das nimmt man natürlich gerne als Gläubiger. Man merkt es gar nicht, man merkt nur, dass die Anleihe, der Anleihezins einfach niedrig ist. Also kann man mehr davon nehmen. Ja, und der typische Banker, Bankmanager, muss man sich vorstellen, wie jemand in so einem Cockpit von einem Flugzeug mit 1000 Instrumenten versucht, da einen Flug zu machen, der hat ein Instrument, was ihm systematisch die falsche Flughöhe anzeigt. Natürlich fliegt der dann zu gefährlich, weil das Instrument ihm die Nachricht, du bist hier in einer riskanten Zone, gar nicht mitteilt. Denn aus der Sicht der Märkte ist das ja gar kein Risiko. Dem Markt nämlich ist es egal, ob die Rückzahlung von der Bank erfolgt oder vom Staat. Hauptsache, es wird zurückgezahlt. Das ist das große Problem. Und wie wir das in den Griff kriegen, ist sozusagen das Thema, mit dem ich mich jetzt im dritten Teil beschäftigen werde. Ich überspringe jetzt ein bisschen etwas, weil ich heute doch offenbar sehr langsam rede. Ich könnte jetzt etwas reden über das Entstehen von systemischem Risiko, aber vielleicht haben Sie so eine Idee, wenn Sie sich ein Netz von Banken vorstellen, die miteinander verbunden sind. Und jeder Schock, der eine einzelne Bank trifft, steckt sich sozusagen an und verteilt sich auf andere Banken und reißt die mit in den Abgrund, wenn sie nicht genug Kapital haben. Das ist sozusagen etwas über das Entstehen dieses Risikos. Können wir es beobachten, das Risiko? Extrem schwierig. Heutzutage können wir es noch nicht beobachten. Ja, das ist natürlich, wenn man sagt, da sind wir schon 3 Jahre in der Krise drin, seit Jahren schreibt ihr über systemisches Risiko und keiner hat es gesehen. Es ist leider so, denn wenn man das sehen will, bräuchten wir Informationen über das ganze Netz der Finanzbeziehungen weltweit. Und diese Information hat heute niemand. Ja, es ist beispielsweise, nehmen wir nur das Beispiel Deutschland, es ist der Bundesbank verboten, solche Daten an Ausländer weiterzugeben. Auch nicht an die EZB oder an irgendeine andere Behörde. Und das gilt für andere Zentralbanken auch. Und deswegen gibt es keinen Datenaustausch bezüglich der Beziehung zwischen Banken. Es gibt nur Aggregatdaten, die ausgetauscht werden. Wir müssen das erstmal erkennen als ein großes Problem, die Gesetze in zig, 20 Ländern ändern, bis wir überhaupt mal so eine Informationsbasis haben. Haben wir heute nicht. Wenn Ihnen irgendjemand erzählt, er hat das systemische Risiko im Auge, dann fragen Sie ihn mal nach, wie er das macht. Das würde ich auch gerne wissen. Also das gibt es jedenfalls noch nicht. Zweite Frage, wie können wir Marktdisziplin wiederherstellen? Ich möchte, das ist auch eine Reihe von Folien dazu, die ich jetzt zusammenfassend behandeln werde, indem ich Ihnen anhand dieser Folie sage, was das sind. Das sind zwei Dinge. Wenn wir langfristig in die Lage kommen wollen, dass das Finanzsystem aus sich heraus wieder stabile Strukturen entwickelt, dann müssen wir zuerst einmal sicherstellen, dass das Eingehen systemischer Risiken, was ständig täglich passiert durch die Aktionen der Banken, einen Preis hat für die Banken. Man muss als Banker wieder, stellen Sie sich vor, mein Beispiel mit dem Cockpit eines Flugzeugs, es muss das Messinstrument dahin, das dem Piloten mitteilt, du bist so und so weit weg vom Boden. Ja, im Grunde fehlt diese Höhenangabe, die fehlt. Und um die zu liefern, muss ich systemisches Risiko messen und der einzelnen Institut zurückspiegeln, was dessen Beitrag zu diesem Gesamtrisiko ist und auf diesen Beitrag einen Preis erheben, sodass der typische verantwortliche Bankmanager, der letztlich immer nur Kosten und Erlöse versucht irgendwie übereinzubringen, sieht, da ist ein Kostenfaktor, den verringere ich, wenn ich die Vernetzung zurückfahre und den erhöhe ich, wenn ich die Vernetzung verstärke. Also wenn ich mehr systemisches Risiko schaffe, dann bezahle ich mehr, also versuche ich intuitiv davon wegzukommen. Diese Leitungs- oder Anleitungsrolle, die Preise eigentlich spielen sollen, müssen wiederhergestellt werden. Das ist die erste Aufgabe. Und die zweite Aufgabe ist es, dass wenn jemand trotzdem zu tief fliegt mit seinem Flugzeug, obwohl die Höhenangabe ist, Achtung, Achtung, das ist riskant, was du da machst, und deswegen einen Schaden erleidet, dann muss es so sein, dass die Bank ausfallen darf. Das ist derzeit nicht der Fall. Banken fallen nicht aus. Ja, wir reden von too big to fail und das ist jetzt nicht, wie soll ich sagen, eine Begeisterung für Großbanken, die man unbedingt retten will, sondern es ist die zähneknirschende Einsicht der Verantwortlichen, dass man es sich nicht leisten kann, eine Bank kaputt gehen zu lassen, weil der Kollateralschaden, denn die Folgeschäden noch viel größer sind. Also rettet man die Bank und eins ums andere Mal wieder und wieder. Ja, wir können das täglich beobachten, das gilt auch, vielleicht reden wir mal drüber in der Diskussion, das gilt auch für Sachen im Umgang mit Griechenland, ganz ähnlich. Ja, wir können es uns nicht leisten, einen einzelnen Schadensfall zuzulassen, weil wir im Grunde den Schadensfall nicht vorbereitet haben. Und wir müssten eigentlich, und das ist der zweite Teil, was ich hier mit Glaubwürdigkeit gesagt habe, wir müssen eine Struktur finden für unsere Banken, bei denen für jede Bank ex ante, das heißt im Vorhinein, gewährleistet ist, dass sie Konkurs gehen kann, ohne dass sie andere Banken mit in den Abgrund reißt. Das ist jetzt nicht der Fall. Und die Märkte, die Marktmechanismen für sich erzeugen das auch nicht. Die erzeugen Abhängigkeit zwischen den Banken, denn das macht sie systemisch relevant. Weil sie systemisch relevant sind, werden sie gerettet und das bringt ihre Finanzierungskosten runter. Ja, also da brauche ich keine böse Absicht oder einen gierigen Banker, was man so gerne in der Presse, das ist alles gar nicht nötig. Alle fahren, sind ganz verantwortungsvolle Piloten in ihrem Cockpit, aber die Messinstrumente sind nicht da. Und die müssen wir schaffen. Und dann, wenn wir das haben, dann können wir auch sagen, jetzt kann ich eine Bank, die einen Fehler macht, weil sie zu viel Risiken nimmt, kann ausscheiden aus der Vereinigung der Banken. Das ist natürlich ärgerlich für die Gläubiger und sowieso für die Eigentümer. Die verlieren ihr Kapital und die Gläubiger, ich komme auf das Thema gleich nochmal, da sagt man immer gerne, ja, die sollen ruhig mal leiden, das sind sie und ich letztendlich. Ja, das müssen wir uns auch klar machen, aber komme ich nachher nochmal drauf. Die Gläubiger müssen den Schaden auch hinnehmen. Das ist wesentlich, dass wir das nicht immer wieder auf den Staat abwälzen. Gut, dazu kann ich jetzt ein bisschen was sagen, das tue ich aber nicht, weil wir ja diskutieren wollen, habe ich gehört. Und deswegen verzichte ich auf all dieses hier. Und die Glaubwürdigkeit habe ich auch angesprochen. Entschuldigen Sie, dass ich jetzt so darüber gehe. Ich möchte nämlich auf etwas anderes kommen, auf das Restrukturierungsgesetz, was die deutsche Antwort auf diese Problemanalyse ist. Ja, und dieses Restrukturierungsgesetz, im Januar 2011 wirksam geworden. Was macht das? Das macht im Grunde zwei Dinge. Das Regulierungsgesetz, der eine oder andere wird es vielleicht kennen, ist ein langer Text, von dem zwei Drittel komplett irrelevant sind. Und nur das hintere Drittel ist wirklich interessant, weil es da um den Teil geht, den wir hier eigentlich behandeln, nämlich eine, sagen wir mal, systemische, über eine Bankenkrise in irgendeiner Form. Und dort wird propagiert zwei technische Begriffe, die ich kurz erläutern möchte, die sich genau auf die beiden Dinge beziehen, die ich gerade genannt habe. Das erste ist das Thema der Bankenabgabe. Zurzeit wieder sehr populär. Wer heute Zeitung gelesen hat, weiß, dass man in der Politik verärgert ist darüber, dass die Bankenabgabe so gering ausgefallen ist dieses Jahr. Aber die Idee der Bankenabgabe im Gesetzestext ist es, eine Abgabe zu schaffen, die in sehr, sehr groben Zügen an der Höhe des systemischen Risikos orientiert ist. Ja, und die Messtechnik, die das Gesetz vorschlägt, ist außerordentlich grob. Das wissen alle Beteiligten. Aber wir haben noch keine bessere Messtechnik, deswegen ist im Moment das so gemacht, wie es im Gesetz steht, nämlich an der Bilanzsumme, an der Interconnection, also wie sind die mit anderen Banken verzahnt. Das sind die beiden wesentlichen Stellgrößen, an denen sich die Höhe dieser Abgabe bemisst. Das ist das eine und das steht in dem Gesetz drin, wie es gemacht werden soll. Und das zweite ist ein Bail-in-Konzept. Bail-in ist der Gegenbegriff zu Bail-out. Bail-out ist Bankenrettung, Bail-in ist Nicht-Bankenrettung. Ja, Banken nicht retten. Heißt Gläubiger die Sache zahlen lassen. Also diejenigen, die Gelder in die Bank eingelegt haben, ohne der Einlagensicherung zu unterliegen. Und das ist bei vielen Banken der größte Teil der Finanzierung, also über Anleihen und über Kredite von anderen Banken. Die sollen also den Schaden nehmen können. Und um das umsetzen zu können, muss ich eine Möglichkeit haben, das typische Aufsichts- und Zentralbankerproblem zu lösen, was Sie und ich vielfach im Fernsehen miterleben durften, wenn an einem Freitagabend es plötzlich hieß, eine Bank ist in der Krise, wir müssen eine Lösung finden und die Lösung muss bis Sonntagabend da sein. Denn Montag machen die Märkte auf und wenn die Märkte in Tokio aufmachen, wir haben keine Lösung für diese eine Bank gefunden, dann werden alle anderen Banken keine Finanzierung mehr kriegen und sind am Dienstag auch kaputt. Also muss über das Wochenende, und da gab es ja mal ein langes Interview mit Axel Weber zu dieser Sache im Spiegel, der das mal ausführlich beschrieben hat, wie die Wochenenden ablaufen. Also Sie können sich ja vorstellen, das sind sozusagen panische Sitzungen auf der entsetzlich schnellen Suche nach Lösungen, die es nicht gibt. Und am Ende, Freitagabend, wird dann im Schweiße der Erschöpfung verkündet, wir retten auch dieses Institut. Und so geht es nicht nur in Deutschland, so geht es in England, so geht es in Amerika, so geht es überall, wo das Problem auftritt. Und deswegen brauchen wir ein anderes Verfahren und das versucht das Gesetz zu schaffen. In Deutschland hat ein echtes Bail-in schon deshalb nicht funktionieren können, weil die rechtlichen Voraussetzungen gar nicht da waren. In Deutschland könnte man eine Bank sozusagen nur durch ein Insolvenzverfahren treiben, um eine Restrukturierung, eine Veränderung der Schuldenlasten zu erreichen. Das dauert Wochen oder Monate und schon gar nicht von Freitag bis Sonntag. Da haben nämlich nicht nur die Gerichte geschlossen, sondern alles lässt sich gar nicht durchführen. Deswegen hat dieses neue Restrukturierungsgesetz so eine Art Polizeirechtscharakter und ersetzt das alte Insolvenzrecht durch ein notfallgetriebenes Polizeirecht. Das heißt, die Aufsicht kann sich über alle Titel hinwegsetzen, Eigentumstitel, Gläubigertitel und sagen, das ist die Lösung, Samstagabend beschlossen, und am Montagmorgen umgesetzt. Und es gibt keine Möglichkeit für Eigentümer oder Gläubiger, dem zu widersprechen, dem das sozusagen aufzuhalten, den Verfahren. Und damit kann man aber auch den Märkten anbieten, wir lösen das Problem und am Montag ist klar, wer den Schaden zu tragen hat und wer nicht. Das ist der entscheidende Punkt, wer nicht. Ja, und dann ist natürlich der Gedanke in dem Restrukturierungsgesetz, alle die Verbindlichkeiten einer Bank, die systemisch relevant sind, die also andere Banken in die Krise treiben würden, die werden staatsgesichert und alle übrigen müssen den Schaden ertragen. Alles, was nicht systemisch ist, wird abgewickelt, der Rest wird gerettet. Das ist sozusagen die Grundidee und in dem Zusammenhang wird oft das Wort Haircut genommen, also alle die Anleger oder Einleger, die hier nicht gesichert werden, nehmen an, kriegen einen, wie ich jetzt gerade auch, einen Haarschnitt und dann sind sie wieder, dann haben sie natürlich, sind sie ein paar Zentimeter kürzer geworden, wenn sie vorher lange Haare hatten. Das Wichtige ist, dass das Gesetz, so wie es geschaffen ist, diesen Bail-in überhaupt möglich macht. Technisch umzusetzen braucht man eigentlich erstmal so eine Art Bankenkrisenaufsichtspolizei, die das auch sich zutraut, so eine Aktion zu machen. Bezweifle ich ein bisschen, ob wir das jetzt schon haben, aber immerhin der gesetzliche Rahmen dafür ist geschaffen. Was aber ein Problem ist, auf das ich jetzt kurz eingehen möchte, ist das, was ich hier als Vorbehalt bezeichnet habe. Stellen Sie sich nochmal vor, ich spule nochmal zurück, 60 Sekunden etwa, als ich gesagt habe, wie das Gesetz funktioniert. Das Gesetz funktioniert so, oder der Eingriff funktioniert so, dass am Freitagabend diese Aufsichtspolizei gewissermaßen bei der Bank einmarschiert und dann sich anschaut, welche offenen Positionen der Bank, Verbindlichkeiten sagen wir mal, um die Bilanzseite anzuschauen, sind systemisch relevant. Die müssen gerettet werden mit Staatsmitteln. Und welche sind nicht systemisch relevant, die müssen einen Haircut bekommen oder werden abgewickelt. Diese erste Gruppe, die systemisch relevant sind, was ist damit gemeint? Das sind Beziehungen, Verpflichtungen, die man gegenüber anderen Banken hat. Wenn man dort also einen Verlust auflaufen lassen würde, wäre diese Bank geschädigt, die dann ihrerseits in Probleme kommen würde. Genau das will man ja verhindern. Also müssen wir sagen, damit das ganze Gesetz funktioniert, muss es einen Teil der Einleger geben, die in der Lage sind, einen solchen Verlust zu tragen, einen Haircut hinzunehmen. Das unterstellt das Gesetz stillschweigend. Aber die Praxis hat gezeigt, dass es die gar nicht gibt. Dass also im Moment einer Krise, die in der Regel eine Vorphase hat, in der die Krise sich anfängt aufzubauen, die Gläubiger, die einen Haircut nehmen müssten, ihre Anteile verkaufen. Und die Gläubiger, die keinen Haircut nehmen müssen, werden diese Anteile kaufen. Und was passiert im Ergebnis, wir haben das vielfach gesehen, wenn der Tag der Wahrheit kommt und die Polizei rückt ein und sagt, jetzt stellen sich doch bitte mal die, die systemisch relevant sind, auf die Seite, die werden wir retten, und die, die nicht systemisch relevant sind, auf jene Seite, da ist dann niemand mehr. Sind alle darüber gegangen. Und dann sagt der Staat ja, nach Regel muss ich euch retten. Und das, so ist es passiert. Und so wird es immer weiter passieren. Solange diese Anteile, die eigentlich den Haircut nehmen dürfen, frei handelbar sind und frei zwischen letztendlich Nichtbanken und Banken hin und her geschoben werden können. Das ist sozusagen der Kern und sehr etwas vereinfacht das Problem, mit dem man sich im Moment rumschlägt und das man noch nicht gelöst hat. Solange das nicht gelöst ist, wird es keinen derartigen Notfalleingriff geben können. Ja. So, das ist sozusagen der Theorieteil dessen, den ich Ihnen erzählen will. Ich möchte nicht auf das Thema Bankenabgabe im Detail eingehen, es wäre denn Sie fragen danach. Ich möchte über Implikationen reden, das wird dann mein Ende sein, für meinen Vortrag das Ende sein, meine ich. Und ich versuche nochmal zusammenzufassen, erst einmal. Und die Hauptlehre, sowohl für mich als Wissenschaftler, der darüber arbeitet, wie auch generell für Leute, die sich auch von politischer Seite damit beschäftigen, ist, es gibt systemisches Risiko, es ist nicht sichtbar. Es wird nur natürlich sichtbar in dem Moment, wo es schlagend wird, aber das ist dann zu spät, noch darauf zu reagieren. Also systemisches Risiko ist nicht sichtbar. Und wir können auch nicht, was wir bisher immer gedacht hatten, und da zähle ich mich durchaus dazu, darauf vertrauen, dass die Märkte aus sich heraus eine effiziente Steuerungstechnik entwickeln werden durch Preissetzung. Das ist leider nicht der Fall. Märkte, Finanzmärkte stabilisieren sich nicht selber. Sie brauchen einen außen, einen klärenden, stabilisierenden Eingriff. Was können wir reparieren? Ich habe gesagt, zwei Dinge müssen gemacht werden. Erstens, systemisches Risiko, um das technisch zu nennen, muss internalisiert werden, muss wieder Teil der Entscheidungsprozesse des Bankmanagements werden, was es jetzt nicht ist. Jetzt ist es gewissermaßen ausgelagert an die staatliche Haftung sozusagen. Aber in der Höhe und in dem Ausmaß, in dem es dann da ist, wird es von niemandem weder gesehen noch beeinflusst. Das ist das Erste. Und deshalb habe ich hier geschrieben, wir brauchen eine intelligente systemische Risikoabgabe. Das ist im Grunde das, was die Bankenabgabe sein sollte. Ja, ob sie wirklich intelligent ist und so weiter, kann man drüber reden. Aber der Weg ist auf jeden Fall ein bisschen beschritten. Und natürlich ist eine ganz klare Konsequenz, es macht keinen Sinn, einen so niedrigen Cap auf diese Bankenabgabe zu legen. Wer jetzt weiß, wovon ich rede, also eine Maximalhöhe von 15% des Jahresergebnisses, dann wird der Anreizeffekt, den das ja alles haben soll, von vornherein schon so klein gemacht, dass er vermutlich keine große Wirkung entfalten kann. Die zweite Reparatur, die nötig ist, ist die Wiederherstellung des tatsächlichen Gläubigerrisikos, das eben für Bankgläubiger verloren gegangen ist. Und zwar deshalb verloren gegangen ist, gegenüber einer Situation von vor 30 Jahren, wo das durchaus existierte, weil wir heute einen so hohen Grad an Vernetzung zwischen Banken haben, dass sie sich der Haftung entziehen können. Und zwar mit dem Verweis auf das öffentliche Wohl. Wir würden ja gerne gerade stehen für unsere Schulden, aber Sie müssen verstehen, wenn wir das tun, geht die ganze Volkswirtschaft in Bach. Und das können wir beide doch nicht wollen. Sie, der Staat und ich, die Bank. Und vor dem Hintergrund kann es also, gelingt es nicht mehr, die Gläubiger tatsächlich davon zu überzeugen, dass sie ein Risiko tragen müssen. Und was hat man da gemacht? Nun, ich habe die Dinge hier nochmal aufgeschrieben. Es muss ein Ausgliederungskonzept geben. Das heißt, es muss eine Bank innerhalb eines Wochenendes zerlegt werden können in eine sogenannte Good Bank, die alle systemisch relevanten Teile trägt, die weitergeführt wird, die verhindert, dass es ein systemisches Risiko gibt. Und eine Bad Bank, die abgewickelt werden kann. Damit das Ganze überhaupt Wirkung hat, muss die Bad Bank aber eine positive Größe haben. Ja, wenn die Bad Bank immer null ist, ist natürlich kein Effekt da. Und das ist sozusagen der zweite Teil, dass wir einen glaubwürdigen Haircut nur erreichen, und jetzt habe ich das schon hingeschrieben, was sozusagen die Folgerung aus dem Vorhergesagten eigentlich ist, indem wir für Bankanleihen Handelsrestriktionen schaffen. Die haben wir bisher nicht. Und die Handelsrestriktionen sind derer zwei. Erstens, alle systemisch relevanten Banken müssen Anleihen emittieren. Sie müssen solche Gläubigerpositionen schaffen. Und zweitens, systemisch relevante Banken dürfen solche Anleihen anderer Banken nicht erwerben. Ja, denn wenn sie das gegenseitig erwerben, können sie sich selbst unantastbar machen. Ja, und das müssen wir gerade verhindern. Sie müssen krisengefährdet sein. Wir wollen ausfallgefährdete Banken, die auch wirklich ausfallen, wenn sie ausfallen. Und nicht dann doch gerettet werden. Das ist sozusagen der Punkt. Und damit komme ich zu der Frage, ja, wenn die Banken diese Anleihen nicht halten, wer soll sie denn halten? Wer soll denn die Anleihen halten, die im Krisenfall ausfallen werden? Das sind ja dann die Gläubiger, die im Falle einer Krise erhebliche Vermögensverluste hinnehmen müssen. Wer soll das sein? Und meine Antwort wäre Lebensversicherungen und Pensionsfonds. Das sind im Prinzip wir als Investoren, die hinter diesen Institutionen stehen. Aber ich glaube, Lebensversicherungen und Pensionsfonds sind die Investoren, die den längsten Zeithorizont haben, also in der Regel 10, 20, 30, 40 Jahre Horizont, während derer die Anleger dort ansparen und dann erst eine Auszahlung erhalten. Und damit haben diese Institutionen die größte Chance, einen hohen Vermögensverlust sozusagen über die Zeitachse zu verteilen und gewissermaßen erträglicher zu machen. Ärgerlich bleibt es natürlich trotzdem. Und es war auch im Kontext dieser Diskussion über die Verbesserung der Bankenfinanzierung, hat man viel über sogenannte KOKOs geredet. Diejenigen, die jetzt die Literatur enger verfolgt haben, haben das vielleicht mitbekommen. Wandelschuldverschreibungen, die von Versicherungen oder Pensionsfonds gehalten werden sollten. Und natürlich der erste, der aufschrie, waren sozusagen die Verbände und die Interessenvertreter der Kapitalsammelstellen und der Kapitalanlagegesellschaften, also Pensionsfonds und Lebensversicherung, die gesagt haben, wir wollen auf keinen Fall so eine Anleihe, die im Krisenfall auch noch einen erheblichen Haircut nimmt. Also meine vielleicht Schlussaussage wäre, wenn wir ein stabiles Finanzsystem in der Zukunft haben wollen, müssen wir genau ausdeuten, wer der Verlustträger im Falle einer systemischen Krise sein wird. Und es müssen irgendwie wir sein. Ja, wir können es in der Form des Steuerzahlers sein oder in der Form des Lebensversicherten oder Pensionsersparers. Ich plädiere für Letzteres, weil im Unterschied zu dem Steuerzahler die Pensionsfonds und die Lebensversicherungen professionelle Kapitalmarktteilnehmer sind, die, wenn sie wissen, dass sie im Krisenfall einen erheblichen Schaden haben, auch eine erhebliche Motivation haben, vor der Krise einzugreifen und die Risikoübernahme zu stoppen und zu verlangen, dass sie in dem Aufsichtsrat der Banken sitzen und selber eine gewisse Risikokontrolle mit ausüben. Also wir müssen ein System wiederherstellen, in dem es eine Innenkontrolle der Risikoübernahme des Finanzsektors gibt. Das haben wir jetzt nicht, alles auf den Staat abgeladen, was schiefgelaufen ist. Und wenn es gut läuft, nehmen wir es mit nach Hause. Ja, und das ist kein Modell, was auf Dauer ökonomisch stabil ist, aber es ist auch kein Modell, was auf Dauer politisch stabil ist. Ich glaube, dass das unser Gesellschaftssystem auch sehr in Frage stellt, wenn wir das nicht in den Griff bekommen. Vielleicht höre ich an der Stelle mal auf und danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.